Schweden ist ja bekannt für seine gleichberechtigte Gesellschaft in fast allen Lebensbereichen, so würde ich das mal sagen. Ob das jetzt in Firmen ist oder bei der Kindererziehung, steuerlich gesehen, also in allen möglichen Aspekten. Und die Frage, die sich dann stellt, was können wir von dem schwedischen Modell eigentlich lernen, um eine ähnlich gleichberechtigte Gesellschaft hier für uns zu bekommen? Und mit der schwedischen Allbright-Stiftung wurde in 2016 eine gemeinnützige Stiftung hier in Deutschland aktiv, um eben genau das hierzulande zu erreichen. Und darüber habe ich mit der Geschäftsführerin der Stiftung, Dr. Wiebke Ankersen, gesprochen. Wir wollen mal hören, was ihre Arbeit mit dem sogenannten Thomas-Kreislauf zu tun hat, warum Gleichberechtigung uns alle angeht, Männer und Frauen, und natürlich auch, ob es dieses Bullabü wirklich gibt in Schweden. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören und neue Erkenntnisse.
Der Hermoney Talk, der Finanzpodcast für Frauen in allen Lebenslagen mit unserem Host Anne Connelly.
Ja, hallo Wiebke. Ich freue mich, dass du es heute zu mir in den Podcast geschafft hast. Wie war denn dein Urlaub in Schweden?
Hallo, ich freue mich auch. Mein Urlaub war herrlich. Er war offline. Das Haus, meine Eltern haben mein Haus da tief im Wald, 14 Kilometer zum nächsten Ort, und keinen Internetempfang. Und das ist fürs Familienzusammenleben, wir hatten tatsächlich alle drei Kinder mit, ungewohnt und sehr, sehr schön.
Das kann ich mir vorstellen, aber das ist natürlich dann Entzugsentscheidung vorprogrammiert. Aber so im Wald hat man ja auch einiges zu tun.
Ja, oh ja, ich war etwas überfordert, weil alles gleichzeitig reif war. Die Blaubeeren, die Preiselbeeren, die eigentlich sonst immer erst später soweit sind, Pfifferlinge, Steinpilze, wir haben alles rausgeholt, wir sind in so einen Supermarkt gegangen und haben uns das einfach rausgeholt, das war super.
Hey, das hört sich ganz fantastisch an, und da sind wir auch schon beim Thema, es hört sich so ein bisschen nach Bullabü an. Übrigens eines meiner Lieblingsbücher als Kind von der Astrid Lindgren, habe ich das geliebt, diese Geschichten zu lesen damals. Und von daher hast du ja diese Idylle, die findet man noch in Schweden, wie ich jetzt gerade höre. Aber auch ansonsten scheint ja Schweden so ein bisschen eine Idylle zu haben, wenn wir jetzt über unsere, ja, sagen wir mal, die Bewegung der Gleichberechtigung spricht. Und wenn man so aus Deutsche draus blickt, dann denkst du immer, ja, in Schweden funktioniert das ja alles reibungslos. Kannst du denn dieses Bild, das wir hier oft in der deutschen Öffentlichkeit haben, bestätigen? Ist das so?
Also ich glaube, reibungslos funktioniert Gleichstellung noch nirgendwo auf der Welt tatsächlich. Wirklich ganz reibungslos. Aber was man definitiv sagen kann, ist, Schweden ist Deutschland um einiges voraus. Haben auch sehr viel früher angefangen, mit dem Thema ganz konsequent zu arbeiten, also politisch. Was dazu geführt hat, dass heute tatsächlich, also Frauen im, sagen wir mal, Gesellschaft und Wirtschaft fast genauso mitgestalten wie Männer. Du hast im Parlament, du hast im öffentlichen Dienst, in der Gesellschaft überhaupt, in den Führungsfunktionen, mehr als 40% Frauen überall. Mhm. Die Frauen arbeiten in der Regel Vollzeit oder vollzeitnah. Wenn du Kinder hast, dann die meisten arbeiten sowas wie 32, 36 Stunden. Du hast wesentlich mehr Frauen in Führung als in Deutschland. Die Frauen bekommen mehr Kinder. Der Trend geht zum Drittkind in Schweden. Aha. Mhm. Sie sind glücklicher dabei. Es gibt ja immer diesen World Happiness Index, wo die skandinavischen Länder alle immer unter den Top 10 sind, Deutschland nicht. Und das Ganze funktioniert auch noch, ohne dass das Land weniger produktiv wäre. Also das Bruttoinlandsprodukt ist in den vergangenen Jahren eher stärker gewachsen als in Deutschland. Das heißt, da funktioniert schon einiges ganz gut. Da sind einige Weichen einfach sehr gut gestellt. Das Einzige, wo es noch nicht so richtig funktioniert, und deshalb gibt es ja unsere Stiftung auch überhaupt nur, denn gibt es ja nun auch in Schweden, da ist sie ja ursprünglich gegründet. Der einzige gesellschaftliche Bereich, wo es noch nicht erreicht ist, dass 40% und mehr Frauen in Führung sind, ist die Privatwirtschaft. Die hinkt tatsächlich auch in Schweden noch hinterher. Die ist weiter als in Deutschland, aber auffällig noch nicht so weit wie alle anderen Bereiche. Deshalb gibt es unsere Stiftung auch in Schweden, deshalb wird sie noch gebraucht. Auch da ist noch nicht alles erreicht sozusagen. Die sind schon recht weit, aber sie sind auch noch nicht ganz bei 50-50, und daher die Stiftung.
Jetzt kommt Werbung. Wusstest du, dass dich ein Robo-Advisor wie Visual West ganz einfach bei deiner Geldanlage unterstützen kann? Mit Visual West kannst du in breit gestreute Portfolios aus ETFs investieren und das schon mit einem Sparplan ab 25 Euro im Monat, komplett online und flexibel. Probier's aus und erhalte mit dem Code HERMONEY24 eine 50-Euro-Prämie. Mehr Infos dazu findest du unter visualvest.de/hermoney. Alle Infos zu Chancen und Risiken erfährst du auf der Webseite von Visual West unter visualvest.de. Werbung Ende.
Also das heißt ja, dass quasi im öffentlichen Sektor, wo man Regeln eingeführt hat, eine Quote, gehe ich mal davon aus.
Nee, es gibt keine. Quote. Doch, Entschuldige. Es gibt keine Quote, so wie in Deutschland für Vorstände und Aufsichtsräte. Es gibt aber sehr wohl eine Selbstverpflichtung des Staates, des öffentlichen Dienstes. Es gibt eine Person im Finanzministerium, die macht nichts anderes, als darauf achten, dass in den öffentlichen Unternehmen, und die sind sehr groß, also der öffentliche Sektor ist sehr groß in Schweden, größer als in Deutschland, immer mindestens 40% Frauen in den Top-Positionen sind. Also da gibt es eine Selbstverpflichtung und die hält der Staat auch ein. Ja.
Okay, das hat ja dann Vorbildcharakter, aber so ganz ohne ging es ja dann auch nicht, ohne Selbstverpflichtung. Und in den Unternehmen, ja gut, wo gibt es wahrscheinlich keine verpflichtende Regelung?
Nee, das gibt es nicht. Aber es gibt natürlich unsere Stiftung zum Beispiel, die Unternehmen immer wieder herausfordert, die Transparenz schafft über die Entwicklung, indem sie die Zahlen veröffentlicht. Mhm. Wie sieht es denn aktuell aus eigentlich? Wie entwickelt sich das? Mhm. Und wenn man die dann in den Vergleich stellt zum Rest der Gesellschaft, dann sieht das eben nicht gut aus. Und so entsteht schon ein gewisser Druck auch auf die Unternehmen.
Mhm. Ja, also den gibt es schon auch. Zu der Arbeit hier wollen wir gleich ein bisschen kommen, weil ich finde das ja sehr, sehr cool, was ihr macht, weshalb ich dich ja auch eingeladen habe. Und dich natürlich auch. Aber ich habe ja selber auch lange mit Schweden zusammengearbeitet, was eine interessante Erfahrung war, weil das eben auch so ein anderes Arbeiten war. Da wurde sehr offene Firmenkultur eben gepflegt und Dinge eigentlich öffentlich in den Meetings besprochen, wo ich manchmal dachte, muss man das jetzt in der Öffentlichkeit sagen? Aber ich habe dann verstanden, dass das nicht um mich ging, sondern es ging um die Sache. Und das war nicht nur ich, deren Themen angesprochen wurden, sondern alle. Ja? Also das war für mich so eine erste Erkenntnis. Was ich natürlich auch gesehen habe, ist, dass viele Männer ihre Kinder abgeholt haben und früher gegangen sind. Und das fand ich auch sehr spannend. Also wie ist denn das da mit Kinderbetreuung? Das muss ja da richtig gut funktionieren, weil wenn du sagst, dass die Frauen der Trend zu mehr Kindern geht, dann muss das ja auch irgendwie geregelt sein.
Genau so ist das. Die Rollenverteilung ist schon ein bisschen anders. Also da sind wir in Deutschland noch wahnsinnig traditionell. Mhm. Das Kind gehört zur Mutter. Und im Grunde, wir haben dieses wahnsinnig starke Modell in Deutschland von er macht Karriere und sie verdient ein bisschen was hinzu und kümmert sich aber eigentlich hauptsächlich um die Kinder, damit die Kinder liebevoll betreut sind. Und dazu gibt es nicht so richtig eine akzeptierte Alternative irgendwie. Und Da sind die in Schweden einfach weiter, weil in Schweden eigentlich beide Elternteile arbeiten müssen und zwar schon seit vielen Jahrzehnten. Man hat in Schweden 1971 das Ehegattensplitting abgeschafft, weil man wollte, dass Frauen die Wirtschaft und die Gesellschaft genauso mitgestalten wie Männer und gesehen hat, dass das volkswirtschaftlich ein totaler Fehlanreiz war, diese sehr gut ausgebildeten Frauen, eben auch schon in den 60er Jahren, das war ja in Deutschland auch so, sobald die Frauen verheiratet waren, allerspätestens, wenn das erste Kind kam, sind die zu Hause geblieben. Erstmal sind sie ja ganz zu Hause geblieben, sogar als Hausfrauen und sind damit dem Arbeitsmarkt ja komplett verloren gegangen, trotz ihrer sehr guten, waren halt sehr gut ausgebildete Hausfrauen. Und in Deutschland sind wir jetzt ja schon diesen einen Schritt weiter, dass man eben in Teilzeit, dass die Frauen in der Regel Teilzeit arbeiten, aber es gibt immer noch diese total unterschiedlichen Karrierewege von Männern und Frauen, dass wenn das erste Kind kommt, der Mann arbeitet einfach weiter, die Frau geht in der Regel in Teilzeit und kommt interessanterweise meistens nie wieder, oder der größere Teil kommt nie wieder in die Vollzeit zurück, selbst wenn die Kinder dann aus dem Haus sind. Und da ist dieses Ehegattensplitting bietet da einen totalen Fehlanreiz in die Richtung sozusagen und das führt dann in Schweden eben dazu, dass eigentlich alle Vollzeitnah tatsächlich ein Stück weit auch arbeiten müssen, weil sonst die Familienökonomie nicht zusammengeht. Aber fairerweise hat der Staat auch die Weichen so gestellt, dass das möglich ist, ohne dass es nur stressig und eine einzige logistische Herausforderung ist, sondern das funktioniert. Es gibt eine sehr gut ausgebaute, qualitativ hochwertige Kinderbetreuung, sowohl in der Kita als auch in der Schule. Das heißt, die Kinder sind in der Ganztagsschule und die sind sehr, sehr gut betreut von sehr guten Pädagogen. Das heißt, man lässt sie da auch gerne und muss sich nicht, wie das deutsche Schulsystem hat ja auch wirklich einigen Verbesserungsbedarf, wenn in der Regel die Kinder überhaupt nur wirklich klarkommen, wenn sich Eltern nachmittags nochmal mit ihnen hinsetzen. Also die Schule schafft es ja nicht innerhalb der Schule, das zu leisten, was sie eigentlich leisten soll. Ja. Und in Schweden ist das der Fall. Das heißt, die Grundbedingungen sind natürlich viel besser dafür, eben auch vollzeitnah zu arbeiten für Frauen. Und die tun das dann eben auch und sind damit auch sehr zufrieden.
Ja, das ist mir, wie gesagt, damals sehr positiv aufgefallen und fand ich interessant, dass wir in Deutschland da immer noch so Themen haben. Ist ja auch politisch ein heißes Eis, da können wir gleich nochmal ein bisschen drüber sprechen, was dieses Ehegattensplitting oder solche Themen eben angeht. Aber die Leute, und das ist wichtig, glaube ich, was du sagst, die Leute sind damit glücklich. Ja, es ist nicht nur jetzt ein Stressfaktor, sondern eben es ist ein akzeptiertes Modell, wo beide Seiten sich wiederfinden. Und so soll es ja eigentlich sein. Es geht ja hier um Gleichberechtigung, nicht, dass einer besser oder schlechter ist. Wir hatten jetzt natürlich gesprochen über die Stiftung, die es auch in Schweden gibt. Meine Wahrnehmung ist ja, es ist sie von einem sehr wohlhabenden und, wie ich auch mitbekommen habe, sehr bekannten schwedischen Geschäftsmann gegründet worden. Warum hat jetzt er beschlossen, diese Stiftung zu gründen? Vielleicht erzählst du ein bisschen auch genauer, was ihr macht und warum auch in Deutschland? Ich meine, es schließt sich ja nicht auf den ersten Blick zu sagen, er in der Schwede ist, er macht dort sein Business, what the heck is he doing in Germany? Vielleicht kannst du das ein bisschen erklären.
Ja, er kommt ja auch aus der Finanzwirtschaft, ist ja Investmentbanker ursprünglich und auch noch immer. Ihm gehört die größte schwedische Internetbank, Avanza, wo jeder 9. Schwede, glaube ich, ein Konto hat. Also die Marke mit dem größten Vertrauen hat IKEA überrundet.
Das will was heißen.
Zwei Jahren. Und das will was heißen.
Für die Schweden.
Also er ist ein sehr, sehr erfolgreicher und sehr medienaffiner Finanzmann, wie man in Schweden sagt, tatsächlich. Und der hat tatsächlich im Lauf seiner langen Karriere gemerkt, dass seine Geschäfte besser laufen, wenn er sie Männern und Frauen überträgt. Also diese gemischten Teams tatsächlich. Und das ist dann, das hat er relativ spät, er ist jetzt 80, hat die Stiftung 2011 in Schweden gegründet. Im Grunde, er wollte einen Impuls senden, er wollte, dass es schneller vorangeht, diese Entwicklung. Ne? Er hat das einmal verstanden, er ist dann sehr ungeduldig und dass seine Mitunternehmer, seine männlichen Mitunternehmer sozusagen sich auch in Schweden eben immer noch so schwer getan haben, genauso viele Frauen in ihre Führungsteams zu holen wie Männer. Das hat ihn dann einfach auch gereizt, sich da das voranzupushen. Ne? Wenn er ist so ein unternehmerischer Typ. Wenn er sieht, es gibt irgendwo Verbesserungsbedarf, dann geht er da rein, dann will er da, und er sieht eine Lösung vor Augen oder sieht Lösungen, dann will er auch, dass das umgesetzt wird und will da was verändern. Und da hat er wirklich Freude dran und hat eben 2011 die Stiftung in Schweden gegründet. Und ich habe lange im schwedischen Außenministerium gearbeitet, zuletzt als Presseattaché an der schwedischen Botschaft. Und so habe ich ihn tatsächlich auch kennengelernt. Wir haben eine Veranstaltung gemacht zu Frauen in der Wirtschaft. Das war das, was die Journalisten in Deutschland immer besonders interessiert hat. Warum ist Schweden eben in der Gleichstellung so viel weiter? Was ist da anders gelaufen als in Deutschland? Was kann man sich möglicherweise auch abgucken in Deutschland? Und da hatten wir ihn auf dem Panel sitzen, zusammen mit der mit Manuela Schwesig damals und mit der schwedischen Finanzministerin damals, die ihren ersten gegender-mainstreamten Haushalt gerade verabschiedet hatte, ne, wo alles abgecheckt war, auf was hat das für Auswirkungen auf Frauen, was hat das für Auswirkungen auf Männer. Und haben darüber gesprochen, was ist denn eigentlich zu tun und wie kommt man denn da eigentlich voran. Und da so haben wir ihn kennengelernt. Und da war er echt schockiert, wie, das können ja Ausländer immer oft gar nicht glauben, die sehen, haben Angela Merkel an der Spitze dieses Staates gesehen und nehmen Deutschland als progressives, als sehr weit entwickeltes Industrieland wahr. Und wenn die dann die Zahlen sehen, wenn ich die Zahlen in Schweden oder in anderen Ländern präsentiere, wie es aussieht mit Führungsfrauen in Deutschland, dann sind die mal ganz schockiert und denken, das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein, dass Deutschland international so hinterherhinkt. Und er war auch ganz schockiert. Und gleichzeitig hatten ihn Frauenorganisationen am Ende der Veranstaltung angesprochen und sagten, Herr Hagström, hast du eine Stiftung wie Ihre, die müsste es auch in Deutschland geben. Und da war in seinem Unternehmerherzen dann so ein Samenkorn gelegt sozusagen. Und,
interessant.
Genau, so ist es dann dazu gekommen, dass er, es hat ihn dann gereizt, dass es dieses dicke Brett, was hier in Deutschland zu bohren war, ob das Konzept seiner Stiftung sozusagen hier auch funktioniert und auch was bewirken kann. Und das haben wir jetzt seit 2016, Christian Berg und ich, wir sind ja zu zweit, in der Geschäftsführung Mann, Frau. Wir leben natürlich das, was wir predigen, gemischte Führung. Und genau, und da durften das jetzt ausprobieren seit 2016 und können, glaube ich, jetzt so nach 8 Jahren sagen, es funktioniert ganz gut tatsächlich. Also,
naja, also ich finde, euer Impact ist ja immens.
Ja, also ja, das ist das Tolle an dem Job, dass, dass man das Gefühl hat, okay, da ist ein dickes Brett zu bohren, aber man sieht auch Sägespäne und das, es bohrt sich tatsächlich und es geht auch voran. Natürlich kann man manchmal sehr ungeduldig sein, dass es, weil es einmal natürlich dann doch irgendwie auch immer viel zu langsam geht, aber es geht, die Grundbewegung ist da, es entwickelt sich was. Also das Ziel der Stiftung ist ja, ich habe es ja eingangs schon gesagt, Frauen sollen Wirtschaft und Gesellschaft genauso mitgestalten wie Männer. Dann bekommen wir eine gute Wirtschaft und Gesellschaft für Männer und Frauen und eben noch auch aus der Erfahrung des Stifters heraus auch bessere Unternehmen und bessere Unternehmensresultate, wenn da Männer und Frauen auf Augenhöhe zusammenarbeiten. Das ist einfach für mich total naheliegend natürlich, die bessere Art zu arbeiten. Aber genau, ganz konkret wollen wir mehr Frauen in den Führungspositionen der Unternehmen sehen. Das ist sozusagen der Korridor, den wir intensiv bearbeiten als Stiftung. Und dabei geht es eben um Gerechtigkeit auf der einen Seite, Chancengleichheit. Ne? Frauen sollen die gleichen Chancen bekommen, die haben sie heute noch nicht. Und es geht um bessere Unternehmensresultate durch gemischte, moderne Teams an der Spitze.
Kann ich nur unterschreiben. Ich sehe das genauso. Das ist auch meine persönliche Erfahrung. Ich habe es ja ein bisschen geschildert aus meiner Erfahrung mit Schweden, aber eben auch meine berufliche Erfahrung. Ich war ja auch oft die Chefin dann in so einer Rolle. Ich fand es auch bereichernd, eben männliche Sichtweisen dann zu haben. Weil das ist ja dasselbe. Es geht ja nicht darum, dass einer besser oder schlechter ist, ne, sondern dass man eben mehrere Meinungen berücksichtigt und dann ein gutes Ergebnis für das Unternehmen und auch für die Unternehmenskultur und überhaupt erzielt. Und ich weiß das auch immer sehr zu schätzen. Ich praktiziere das auch heute immer in meinen Firmen. Übrigens nicht nur Mann, Frau, sondern auch jung, alt, finde ich auch ein Thema.
Ja.
Ist natürlich
eins. Ja, da sind auch mehr.
Ja, das sind ganz viele Themen, aber ich mache mal so, man muss ja irgendwo anfangen.
Dimension.
Ne? Genau. Und ich finde eben, dass das größte Thema das Thema Mann, Frau ist. Weil aus meiner Wahrnehmung ist es eben so, hast du dieses Problem, sag ich mal, der gleichberechtigten Unternehmen für dich gut gelöst und dann eine Unternehmenskultur geschaffen, kommt der Rest. Ja, also das ist meine Wahrnehmung. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
Doch, ich sehe das ähnlich. Also klar, Frauen sind 51% der Bevölkerung. Es ist natürlich die größte Gruppe. Es ist keine Minderheit.
Nee.
Und wenn du die Strukturen aufbrichst, wenn du die Schablone weglegst beim Rekrutieren, beim Auswählen, die jetzt noch sehr dominant ist, dann öffnest du die Tür nicht nur für Frauen, sondern auch für andere Männer und auch für andere Gruppen in der Bevölkerung. Wenn du sozusagen wirklich, wenn du weg davon gehst, das ist ja das, was wir mal beschrieben haben als den Thomas-Kreislauf, wenn du davon wegkommst, dass immer eine sehr ähnliche, kleine gesellschaftliche Gruppe nur bei der Auswahl für Führungspositionen zum Zuge kommt, dann öffnest du eben die Tür auch für andere.
Und das ist ja schon das nächste Stichwort, ein wichtiges Thema eben auch, dieser Thomas-Kreislauf. Ja, also ich meine, bei uns in der Female Empowerment-Szene ist das natürlich schon ein geflügelter Begriff. Und ich glaube, ja, wenn ich es richtig sehe, ist ja großer Teil eurer Arbeit, eben diese Stiftungen, diese Studien zu produzieren, um dieses Benchmarking, wie du eben auch sagst, aufzuzeigen, ne, wo steht das Land. Vielleicht kannst du da ein bisschen was darüber berichten, was ihr da macht und auch, was ist jetzt der Thomas-Kreislauf genau?
Ja, genau. Wir monitoren die Unternehmen, wir gucken genau hin, jeden Monat, was passiert da, wer kommt, wer geht, welche Unternehmen entwickeln sich gut, welche Unternehmen entwickeln sich weniger gut und was sind das auch für Mechanismen, die da am Werk sind. Wir machen 2 Berichte im Jahr. Wir wollen Transparenz schaffen, ne, und Fakten in die Debatte geben, die ja oft sehr emotional oder auch dogmatisch geführt wird. Davon wollen wir weg. Wir wollen Sachlichkeit reinbringen, wir wollen, worüber reden wir eigentlich? Ne? Weg von gefühlten Wahrheiten à la, da sind doch jetzt schon Frauen, das entwickelt sich doch jetzt von alleine hin zu, nein, das entwickelt sich offensichtlich nicht von alleine, wenn wir uns die Zahlen angucken und wie langsam es vorangeht. Ganz wichtig da, immer wieder Fakten in die Debatte zu geben und auch die Mechanismen genau zu beschreiben, die dahinter stecken, dass es so langsam vorangeht. Eben damit man eben auch Lösungsansätze erarbeiten kann und gucken kann, wie kommen wir denn da raus und wie kommen wir denn schneller voran. Und wir gucken uns eben in jedem Herbst an, wer ist denn in den Positionen aktuell? Wer schafft es denn über die Hierarchieebenen bis an die Spitze der Unternehmen zurzeit? Gucken uns die Personen und ihre Hintergründe an und wir gucken auch gleichzeitig, wer ist im letzten Jahr dazugekommen? Wer wird zurzeit also rekrutiert? Ist da eine Entwicklung absehbar, eine Veränderung absehbar? Und tatsächlich festgestellt haben wir dabei, 2017 haben wir das erste Mal mit dem Bericht, haben wir es das erste Mal beschrieben, diesen Thomas-Kreislauf, weil wir gesehen haben, es gab damals mehr Thomas und Michaels in den Vorständen als Frauen insgesamt. Und dann haben wir eben auch geguckt, wer wird zurzeit rekrutiert. Und auch das waren mehr Thomas und Michaels als Frau. Also da wurde genau das, was schon vorhanden war, sozusagen in den Vorständen, auch weiterhin rekrutiert. Und das ist bis heute weitgehend so. Mhm. Also wir gucken auch, wo kommen die her, wie alt sind die und was haben die für eine Ausbildung vor allem. Und das sind so die Hauptdinge, die wir angucken. Und die konnten dann sehen, die Thomasse rekrutieren eben oder tendieren dazu, Thomasse zu rekrutieren, die den gleichen Hintergrund haben, das gleiche Alter, die sind Mitte 50, die sind westdeutsch. Hm. Auch interessant irgendwie so viele Jahre nach der Wiedervereinigung. Und sie sind Wirtschaftswissenschaftler oder Ingenieur. Hm. Und da gibt es eine ganz geringe Bandbreite, also im Alter, in der Ausbildung. Und die sehen aus wie Kopien von sich selbst. Also der typische CEO heute umgibt sich immer noch am liebsten mit Spiegelbildern seiner selbst. Das ist sozusagen dieser Thomas-Kreislauf. Der Thomas rekrutiert einen Thomas und der wieder einen Thomas. Und das ist ein psychologischer Mechanismus am Ende, der dahinter steckt. Man kann es auch Ähnlichkeitsbias nennen. Die trauen Leuten, die einen ähnlichen Hintergrund haben wie sie selbst, am ehesten zu, was sie selber können. Mhm. Und das ist natürlich, das ist auch nicht männlich, sondern das ist sehr menschlich, das zu tun. Aber es ist ein sehr starker Mechanismus, der so mit dem Bauchgefühl und der eigenen Erfahrung auch zu tun hat. Und den muss man durchbrechen, indem man da Mechanismen einzieht, die diesen Kreislauf sozusagen stören. Hm. Und das können Selbstverpflichtungen sein, eine Art Quote sich setzen, sagen, wir brauchen mindestens so und so viele Frauen, dass dann muss man in diesem Kreislauf sozusagen innehalten und überlegen, wir sollten ja auch an Frauen denken, ist da wirklich keine Frau, die in Frage kommt? Ne? Also das hilft, kann schon helfen. Mhm. Du brauchst halt irgendwas, was diesen Automatismus unterbricht. Und das kann natürlich sein, dass man überhaupt erstmal diesen Mechanismus den Leuten bewusst macht, dass die ihre Biases kennen, dass sie wissen, dass sie nicht, denn sie sind ganz oft, denken sie ja, dass sie objektiv entscheiden. Also wir hören so oft noch immer dieses, nein, bei uns geht es nur nach Qualifikation. Aber wenn die Qualifikation natürlich irgendwie in 100% der Fälle bei einem westdeutschen 55-jährigen Wirtschaftswissenschaftler oder Ingenieur nur gefunden wird und nicht bei den entsprechend vielleicht auch ausgebildeten Frauen, dann ist da natürlich irgendwo ein Wurm drin. Ne? Und das muss man sich bewusst machen. Und damit müssen sich natürlich diese Top-Führungskräfte auch beschäftigen mit den eigenen Begrenzungen. Hm.
Ja, das ist natürlich ein sehr komplexes Thema. Ja, und ja. Es stößt ja nach wie vor auch auf viel Widerstand, weil so ein bisschen never change a running system, ja, hat ja in der Vergangenheit funktioniert. Warum sollten wir das jetzt ändern? Und ich glaube, da die Arbeit, die ihr da macht, diese Bewusstseinsschaffung, warum das notwendig sein kann, ist, glaube ich, ganz elementar, weil in meiner Erfahrung ist eben auch so oft eben nicht wissen, warum das für jemanden relevant ist oder für das Unternehmen relevant sein kann. Und aber gleichzeitig ist auch die Erfahrung, wenn, gerade was Männer angeht, wenn man die Kompensation verknüpft mit der Rekrutierung diverser Teams, dann funktioniert es.
Genau, das ist eine andere Möglichkeit. Ne? Genau, entweder du setzt Ziele, ja, oder das ist eine andere Art von Zielsetzung. Ne? Ja. Das ist tatsächlich was wir auch sehen. Unternehmen, die das an die Boni knüpfen, das auch in dem Bereich, wie viele Frauen entwickelst du unter dir sozusagen, knüpfst, das regt die Fantasie bei der Auswahl auch enorm an. Ja,
ja, also ich sage auch immer, ich hätte in deutschen Unternehmen nie Karriere gemacht, weil eben ich überhaupt nicht in dieses Muster passte, was du gerade beschrieben hast. Nicht nur, weil ich eine Frau war, sondern auch durch meine persönliche Vita hätte ich da nicht reingepasst. Und ich habe halt bei den Amerikanern oder wie gesagt später auch bei meinem schwedischen Chef eine ganz andere Wahrnehmung gefunden von der Person, die ich war, die das als bereichernd empfunden haben, so jemanden mit meinem Background zu haben und nicht als nicht genügend oder die passt hier nicht rein und so weiter. Und das fand ich immer, sonst wäre das für mich schwer gewesen und ich musste quasi den Weg über Amerika gehen, um diese Wertschätzung zu bekommen und diese Karrieremöglichkeit. Aber das kann es ja auch nicht sein. Ja, und von daher finde ich das total super, eure Arbeit und dass da mit Fakten hingeguckt wird, auch mal den Finger in die Wunde legen, aber auch ja, Education eben auch zu machen zu dem Thema, weil darum geht es, glaube ich, auch.
Ne? Ja, genau. Die Kunst oder die Herausforderung für uns als Stiftung war, wir zählen, wir monitoren und wir dokumentieren. Und wir machen ja auch ein Ranking der Unternehmen. Ne? Wir haben eine rote, eine gelbe und eine grüne Liste. Auf der grünen Liste sind die Unternehmen, die schon 40% oder mehr Frauen im Vorstand haben. Auf der gelben sind die, die schon mindestens eine haben, aber noch nicht die 40%. Und die rote Liste, das sind die, die noch gar keine einzige Frau im Vorstand haben. Und die rote Liste schmilzt so langsam. Es wird immer peinlicher, darauf zu sehen zu sein. Als wir angefangen haben, waren 3/4 der Unternehmen da. Da dachte ich schon, oh je. Das kann ja keinen starken Effekt haben. Die sind ja alle sozusagen in guter Gesellschaft sozusagen, weil fast alle sind auf der Liste. Damit sticht man auch nicht raus. Aber langsam hat sich das in den letzten 8 Jahren dann so verschoben, dass eben der kleinere Teil nur noch auf der roten Liste ist und es immer unangenehmer wird. Und es hat schon auch eine Entwicklung in Deutschland gegeben. Es gibt ein größeres Bewusstsein für dieses Thema, für Chancengleichheit, für Diversität. Und das wird kommentiert, wenn da immer wieder so größere Männerteams präsentiert werden. Das bleibt nicht mehr unkommentiert und das ist toll. Und diese Kommentare bleiben auch nicht mehr ohne Wirkung, sondern wenn das dann kommentiert wird, dann wird eben auch, das erste Mal haben wir das erlebt bei Horst Seehofer, als der damals sein Innenministerium präsentierte mit diesen Männern in den schlecht sitzenden Anzügen, falls du dich erinnerst. Das war das erste Mal, dass wir so einen öffentlichen Aufschrei gesehen haben, wenn als jemand so ein reines Männerteam präsentiert hat. Als wir angefangen haben 2016, war das überhaupt noch gar nicht üblich, ne? Sondern das ist dann, hat erst Jahre später angefangen und ist jetzt nicht mehr wegzudenken. Das ist sozusagen, da hat sich öffentliches Bewusstsein gebildet. Und bei Horst Seehofer damals war es schon so, dass die letzte Stelle, es war glaube ich eine Staatssekretärstelle, die noch besetzt werden musste, das hat dann auch eine Frau bekommen. Also diese Kommentare bleiben dann auch nicht mehr ohne Wirkung. Also da hat sich was entwickelt in Deutschland. Dieser öffentliche Druck ist ein enormer Hebel. Es ist ein bisschen wie bei der Nachhaltigkeit, ne? Das haben die sich auch nicht selber auf die Fahne geschrieben, die Unternehmen. Und jetzt ist nicht mehr wegzudenken. Keiner kann mehr nichts machen zu dem Thema. Und da kommen wir gerade mit der Diversität und der Chancengleichheit, kommen wir da jetzt auch hin.
Ja, das ist auch toll, das Ergebnis auch eurer Arbeit eben zu sehen. Es geht was voran, wenn es auch ein bisschen dauert. Mhm. Ich denke auch, dass die sozialen Medien sehr stark dazu beitragen. Ja. Ja, weil das ist jetzt recht schnell, du gehst auf LinkedIn, ich weiß, du bist da sehr aktiv, ich auch. Und da geht dann gleich mal so ein kleiner Shitstorm los, wenn solche Bilder irgendwie gepostet werden. Ich glaube, das hat sich
und das
verstärkt.
Ist gut so.
Ja, das, aber ich glaube, dass das ohne die sozialen Medien vielleicht nicht so schnell geht oder so aufgegriffen wurde von den traditionellen Medien.
Ich glaube auch, dass das ein Schlüsselmoment ist. Also diese Möglichkeit der Mobilisation über die sozialen Medien, die wir ja auch sehr nutzen. Das ist sehr stark, ja.
Vielleicht abschließend, Wiebke, wir könnten über dieses Thema super lange reden, weil es ein Riesenherzensthema von mir ist und ich weiß, du ja auch, weil du arbeitest ja da.
Ja.
Wo siehst du jetzt hier für uns in Deutschland, neben der Arbeit, die ihr natürlich leistet, eigentlich der größte Handlungsbedarf, um hier jetzt da ein bisschen noch weiter voranzukommen? Du hattest eben gar schon ein bisschen Ehegattensplitting angesprochen. Was ist da eure Vision oder eure Meinung, was man da noch tun müsste?
Wir haben ja gerade über soziale Medien gesprochen. Also wenn man das Thema voranbringen will, man kann uns als Stiftung natürlich unterstützen, indem man uns folgt, indem man liked, kommentiert, indem man sozusagen das Thema hochhält. Das ist tatsächlich so ein bisschen die Herausforderung für uns jetzt auch. Wir haben ja eine Entwicklung erreicht, ein bisschen was. Da sind ja jetzt schon Frauen. Wir sind ja jetzt bei knapp 20% in den Vorständen. Das ist natürlich weit entfernt von 50, aber jetzt kommt, glaube ich, eine schwierige Strecke. Jetzt haben die meisten Unternehmen diese eine Frau, die sie aus dem Schussfeld der Öffentlichkeit gebracht hat. Die Herausforderung wird jetzt, das Thema aufrechtzuerhalten als solches, also eine Dringlichkeit aufrechtzuerhalten, damit die Weiterentwicklung auch bis 50% geht oder wenigstens bis 40 plus, sage ich mal. Und das wird jetzt für uns eine Herausforderung und da können wir jede Unterstützung gebrauchen. Okay. Das heißt, ich freue mich total über Unterstützung, vor allem auf LinkedIn. Das ist inzwischen unser Hauptkanal. Twitter ist so ein bisschen, oder X ist ja wirklich, den haben wir stillgelegt.
No wonder.
Und ja. Und aber natürlich, genau, das heißt, da sind wir schon, was kann eigentlich jeder Einzelne so mit beitragen? Das ist eine Sache, das Thema sozusagen mit Großhalten. Aber klar, es gibt verschiedene Akteure hier, die in Hand arbeiten müssen oder die alle ihren Beitrag leisten müssen. Der Staat hat in Deutschland, und das ist der große Unterschied zu Schweden, damit haben wir ja angefangen, seine Hausaufgaben tatsächlich noch nicht gemacht und noch nicht die Strukturen geschaffen, die es braucht, damit Männer und Frauen ähnliche Karrierewege überhaupt gehen können. Denn es fehlen hier Kita-Plätze, dass man es nicht glauben kann. Diese Kita-Krise muss gelöst werden. Der Staat muss dieses Ehegattensplitting als Fehlanreiz abschaffen, aber eben, und das ist ja in Schweden damals passiert, hatte ich ja eingangs gesagt, aber dafür vorher auch die Kitas wirklich so ausbauen und die Ganztagsschulen in einer Qualität und Quantität, dass überhaupt alle so arbeiten können, wie sie es eigentlich gerne würden, nämlich am liebsten vollzeitnah. Und als drittes, genau, man kann natürlich auch noch einen stärkeren Anreiz setzen als Staat beim Elterngeld. Und das hälftig verteilen, die Hälfte an Väter, die Hälfte an Mütter und dann vielleicht, sagen wir, 2-3 Monate, die dann der eine an dem anderen übertragen kann, so wie es in Finnland, in Island, in anderen Ländern schon auch gehandhabt wird. Weil nur so, nur wenn Männer einen größeren Teil der Care-Arbeit übernehmen, können Frauen sich mehr im Beruf engagieren. Das ist eine ganz einfache Rechnung. Und da kann der Staat natürlich seine Instrumente nutzen, um da Anreize zu setzen. Und das sollte er auch tun. Und die Unternehmen natürlich sind auch gefragt und sollten noch flexibler werden in den Karrierewegen. Und wir haben ja mit Corona schon angefangen, Dinge auszuprobieren mit Homeoffice, aber auch Dinge wie Tandemführung. Es braucht eine Offenheit in den Unternehmen, anders zusammenzuarbeiten. Und dann natürlich braucht es auch eine Veränderungsbereitschaft von jedem Einzelnen von uns. Und jeder muss sich auch überlegen, was er beitragen kann. Und es sind natürlich immer private Entscheidungen, wer bleibt mit dem Kind zu Hause. Aber das sollte man sich auch gut überlegen, auch auf welcher Basis man diese Entscheidung trifft und was für eine Beziehung man führen will auf Augenhöhe. Und es geht ja auch bei diesen, dass so viele, mehr als die Hälfte der deutschen Frauen in Teilzeit und geringer Teilzeit arbeitet. Das macht ja auch was mit ihrer finanziellen Unabhängigkeit, haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, ne? Weil das Ehegattensplitting lockt sie sozusagen in diese geringe Teilzeit. Sie machen sich damit ja aber auch abhängig von ihren Männern und die meisten Ehen, oder nee, es sind noch nicht die meisten Ehen, aber sehr viele Ehen halten ja gar nicht ein Leben lang, ne? Und da sollte man sich nicht drauf verlassen, dass der Mann eine gute Altersvorsorge ist, sondern sollte schon versuchen, seine finanziell selber unabhängig zu sein, auch um eine Augenhöhe mit den Männern zu schaffen. Und da kann ich nur zu raten. Genau, also Frauen sollten sich von dieser Teilzeitfalle nicht locken lassen. Und Männer dürfen gerne öfter mal in Teilzeit gehen. Wir müssen diese Karrierewege ja ein bisschen angleichen, wenn wir auch wollen, dass am Ende ein ähnliches Ergebnis in der Verteilung der Positionen da ist. Das heißt, Männer, das ist, klingt immer sehr banal, aber Männer sollten auch die Hälfte der Haus- und Familienarbeit übernehmen, dann kriegen ihre Frauen auch die gleichen Chancen.
Also ich bin voll bei dir, was das Ehegattensplitting angeht, habe ich etwas eine differenziertere Meinung, weil es gibt ja, die Regierung ist ja dabei, da auch mehr so ein Spotlight drauf zu scheinen auf diese, Entschuldigung, Lohnsteuerklasse 4 mit Faktor. Ich denke, dass da eine gute Lösung ist, die nur noch nicht so praktiziert wird. Und auch wie du sagst, ich finde, man sollte als Paar eben überlegen, was passt zu uns. Und sich dann eben überlegen, was ist für uns eine gute Lösung. Und damit man auch eine Entscheidungsfreiheit hat, braucht man Rahmenbedingungen. Ja. Und da brauchst du eben diese Kinderbetreuung und so weiter. Und es ist halt auch eine Elitendebatte, wenn jemand glaubt, dass man das irgendwie nicht benötigt. Weil diejenigen, die Gelder eh schon haben, um die geht's hier nicht. Ja. Sondern es geht eben um die Masse der Gesellschaft, dass man denen eine Teilhabe und eine Wahlmöglichkeit schafft und dann das beste Familienmodell zu wählen. Und deshalb finde ich eure Arbeit sagenhaft, unterstütze das auch sehr gerne. Und wir werden das natürlich auch auf unseren Kanälen teilen und wünsche dir da auch weiterhin viel Erfolg. Ich werde es weiter beäugen und wenn ich was tun kann, sehr gerne und dem wir hier dir in dem Podcast natürlich ein bisschen Raum geben. Thema finanzielle Unabhängigkeit ist unser Thema jeden Tag und ihr leistet euren Beitrag und wir eben auch. Ja, ganz lieben Dank, Wiebke, für deine Zeit. Die Leitung hat gehalten.
Vielen Dank.
Das war ja so ein bisschen ein Problem, aber wir haben es geschafft.
Ja.
Und wir kündigen natürlich tolle Gäste wie die Wiebke in unserem Newsletter an, der jeden Donnerstag erscheint. Und wir sind auch wie ihr, Wiebke, bei LinkedIn, bei Instagram, bei TikTok, bei Facebook. We are wherever you are. In diesem Sinne, have a wonderful day, everybody. Until next time und ciao. Ciao, Wiebke.
Vielen Dank. Tschüss.